Die unvergleichliche Ella Fitzgerald mit Lost in a Fog von James Francis McHugh. Und Lost in a Fog, verloren im Nebel, sind wir an dieser Stelle der Matinee in SWR Kultur zum Thema Rauch auch. Oder besser gesagt, wir sind verloren im Smog, also dem menschgemachten dichten Rauch bzw. der Luftverschmutzung, die nicht nur die Sicht, sondern auch die Atmung stark beeinträchtigt. Und das ist leider nicht annähernd so schön wie der Nebel, den Ella Fitzgerald da eben besungen hat. Smog erleben wir immer wieder in Großstädten wie Peking, Los Angeles oder dieses Jahr besonders schlimm in Neu-Delhi oder Lahore in Pakistan. Dort speziell lag der Luftqualitätsindex dieses Jahr im November bei über 2000. Als gefährlich gelten Werte schon ab 300. Noch eindrücklicher ist es, wenn man sich vorstellt, dass Atmen in Lahore dieses Jahr im November ungefähr so war, als ob man jeden Tag 60 Zigaretten rauchen würde. Und dass das massiv gesundheitsschädlich ist, zumal für Kinder, kranke oder alte Menschen, die in Lahore der Luft ja auch ausgesetzt sind, muss man dann nicht mehr erklären. Und das sind dann eindeutig die sehr unschönen Begleiterscheinungen von Rauch. Genau mit solchen Dingen beschäftigt sich unser nächster Gast, Professor Frank Ükötter. Er hat einen Lehrstuhl für Technik und Umweltgeschichte an der Ruhr-Universität Bochum und ein Buch geschrieben, in dem es unter anderem um das Thema Rauch und Smog geht. Hallo, Herr Ükötter.
Hallo.
Smog, der Begriff ist ja zusammengesetzt aus den Wörtern Smoke, also Rauch, und Fog wie Nebel. Das Wort Smog kennen wir seit 1904 ungefähr, meine ich. Warum gerade denn seit dann? Kannte man vorher das Phänomen nicht oder was war der Anstoß zu dieser Wortschöpfung?
Ja, das Phänomen kannte man seit Jahrhunderten in der Stadt, in der das Smog erfunden wird. Das ist London, die größte Stadt der Welt im 19. Jahrhundert. Mit dem Problem kämpft man, was beklagt man schon? König Charles I. hat sich bitterlich über den Rauch beklagt. Das ging ähnlich erfolgreich aus wie sein Kampf für den Absolutismus. Aber so um 1900 beginnt der Moment, wo man nicht mehr nur klagt, sondern anfängt zu kämpfen gegen den Smog, gegen die Rauch- und Rußpartikel, die ihn verursachen, und versucht, für bessere Luft zu kämpfen. Aber das wird dann wirklich ein Kampf, der sich über Jahrzehnte hinzieht.
Ja, gerade in London war der Smog, also fast schon sprichwörtlich. Man kennt den Smog heute in London auch aus ganz vielen Büchern oder Filmen, Jack the Ripper oder Sherlock Holmes, da spielt überall der Smog eine Rolle. Wir denken den automatisch gleich mit. Das war schon sowas wie ein Markenzeichen, oder?
Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir sind dran gewöhnt, dass jeder Film, der im London der viktorianischen Zeit spielt, automatisch so ein bisschen Smog im Hintergrund hat. Der reale Smog war immer episodisch, aber es gibt so eine Faszination mit dem Smog, die viel damit zu tun hat, dass wir dieses Problem tatsächlich mal in den Griff bekommen haben. Das ist ja nicht bei so vielen Umweltproblemen der Fall.
Das heißt, wir können es jetzt verklären.
Ja, wir können es verklären. Das ist ja auch ganz beruhigend bei so vielen lästigen Umweltproblemen, mit denen wir einfach nicht zurande kommen, vom Artensterben bis zum Klimawandel. Ja. Ganz gut, jedenfalls aus der westlichen Sicht. Ne? Wenn man eine westliche Großstadt betrifft, man hat vor vielen Dingen vielleicht Angst, aber eben nicht vor den gefährlichen Rauch- und Rußpartikeln in der Luft. Das ist unsere westliche Sicht. Sie haben ja am Anfang schon darauf hingewiesen, wenn man in eine Großstadt des globalen Südens geht, dann ist das weiterhin einer der ganz großen Killer. Feinstaub ist unter den Gesundheitsgefahren, wenn man es weltweit sieht, unter den Top Ten.
Immer noch. Aber was war denn, wenn wir jetzt mal bei der Realität bleiben und nicht beim Jack the Ripper im Film? Was war denn Anfang des 20. Jahrhunderts vor allem in London los? Was war denn da anders als zum Beispiel in Berlin oder Bochum, wo sie lehren?
Also das Problem gab es überall. London war natürlich größer. London hat auch diese Lage in der Nähe des Meeres, eine hohe Luftfeuchtigkeit. All das führt dazu, dass dieses Problem dort besonders diskutiert wurde. Aber eigentlich ist das ein Problem, das in allen Großstädten um 1900 auftrat, in der Kohle in großem Umfang verbrannt wurde. Also das Problem ist die Abhängigkeit der modernen Industriegesellschaften seit dem späten 19. Jahrhundert von Kohle als dem entscheidenden Energieträger der Zeit.
Also war die Menge der verbrannten Kohle auch so eine Art Indikator für den Stand der industriellen Entwicklung?
Naja, also in gewisser Weise schon. Es war auch ein Thema, bei dem man sich zunächst gar nicht groß gekümmert hatte. Die Ironie ist ja, Rauch und Ruß sind eigentlich, wenn man es chemisch betrachtet, Produkte unvollständiger Verbrennung. Das heißt, diejenigen, die Kohle verbrannten, hatten eigentlich ein ökonomisches Interesse, möglichst wenig Rauch zu produzieren. Dann nutzt man die Kohlen besser aus. Aber gerade bei diesem Bereich Feuerung, Dampfkessel, man kümmert sich schon ein bisschen über die Dampfkesselsicherheit, aber wer da unten die Kohle drunter schaufelt und was dabei passiert, ob das gründlich passiert oder nicht, da ist man bis weit in das 20. Jahrhundert hinein doch relativ nachlässig. Es gibt eine Menge Kohlen, es gibt noch keine Kohlenöte. Das beginnt in Deutschland eigentlich erst mit dem Ersten Weltkrieg, dass man sich systematisch Gedanken macht um die Ausnutzung der Kohlen. Das ist ein Bereich, wo eher so die Gewohnheiten, die Bequemlichkeit regiert. Ja, und man hat vor allem sehr viele Quellen, aus denen Rauch und Ruß entsteht. Das ist eigentlich das Kardinalproblem. Es gibt nicht den einen Ort, an dem man gehen kann und um den sich kümmern muss, sondern es gibt in einem Ort wie London buchstäblich Millionen von Kaminen und die qualmen alle.
Also in London wurde von Privatmenschen auch wahnsinnig viel mit Kohle geheizt, weil es viel günstiger war als mit Holz. Das heißt, in den Wohngebieten, in denen die gut situierten Menschen gelebt haben, war es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm. Was ich auch ganz spannend fand in Ihrem Buch, im Strudel heißt das, steht, dass sich zumindest in London nicht nur die Menschen einfach sehr lange nur angepasst haben, also mit Mundschutz, Halstüchern vorm Mund oder sowas, sondern auch die Tiere. Da gab es dann nämlich signifikant mehr schwarze Motten als weiße, weil man sich an den schwarzen Gebäuden besser tarnen kann als Motte.
Das war so einer der ersten Orte, wo Biologen gemerkt haben, wie schnell Evolution sich tatsächlich vollziehen kann. Ja, wenn sie in einer verrauchten Stadt sind, wo die Fassaden doch eher schwarz als weiß sind, da sind ihre Überlebenschancen als Motte größer, wenn sie sich anpassen und von weiß auf schwarz umstellen. Da hat man zum ersten Mal gemerkt, wie schnell Evolution gehen kann und wie sich Natur umstellt.
Ja, der Mensch stellt sich ja bekanntlicherweise nicht so gerne ganz schnell um. Aber ab wann kam denn die Wende? Wann hat man versucht, was zu ändern?
Ja, das ist eine trickreiche Frage. Es gibt einen Clean Air Act in London 1956 nach einer schrecklichen Smogkatastrophe, die tausende Menschenleben fordert. Und der Mythos ist, danach hat man das endlich mal ernst gemacht. Tatsächlich ist das, wie so oft bei Umweltproblemen, so eine Verbindung von Kairos und Kronos. Man hat lange darauf hingewartet, gerade bei industriellen Feuerungen, sehr viel langfristig darin investiert, dass sie besser wurden, weniger Rauch und Ruß ausstoßen. Und das, was dann 1956 passiert ist, dass man so mit einem großen Kraftakt nochmal die letzten Probleme in den Griff genommen hat. Das ist so ein bisschen der Mythos, auch etwas, was man merkt. Beim Rauch geht es ja oft nicht nur um die materiellen Probleme, sondern auch um unser Kopfkino, das dann sich vollzieht. Ne? Dass man diese Erzählung mag, wir haben uns da einmal richtig angestrengt und dann das Problem in den Griff bekommen. Tatsächlich steckt hinter der sauberen Londoner Luft jahrzehntelange Bemühungen darum, viele einzelne Dampfkessel in Ordnung zu bringen.
Ja, das stimmt, aber es erzählt sich nicht so gut und der Einzelne macht natürlich auch lieber mit, wenn er selbst auch zu so einer Art Held oder Retter wird, wenn er seine Kohlenofen austauscht gegen irgendwas, was nicht gar so schlimm ist.
Die Ironie der Geschichte ist, wenn man mal so kontrafaktisch weiter ist, was wäre passiert, wenn es keine Smogkatastrophe 1952 gegeben hätte? Nun ja, das größte Problem zu der Zeit waren eigentlich die Haushalte, die noch mit Kohle heizten. Langfristig wäre der Trend ohnehin dazu gegangen, dass man auf vor allem das Erdgas, dass man dann ja in der Nordsee gefunden hat, umgestellt hätte. Also auf längere Sicht hätte sich dieses Problem von Rauch und Ruß ganz von selbst erledigt, weil Menschen aus Bequemlichkeit umgestiegen wären auf Gas. Es ging halt schneller und radikaler dadurch, dass man dieses Gesetz von 1956 verabschiedete.
Wenn wir jetzt mal ins Heute zurückspringen, welche Faktoren begünstigen denn heute die Entstehung von Smog? Spielt wahrscheinlich die Wärme eine Rolle, weil in diesen südlichen Großstädten das viel häufiger vorkommt, vermute ich jetzt mal.
Ja, es ist wirklich ein Cocktail von verschiedenen Schadstoffen, der in den Großstädten des globalen Südens zusammenwirkt. Das sind noch die alten Rauch- und Rußpartikel, vor allem in Haushalten, dort wo nicht vernünftig Abgase abgeführt werden. Gerade innerhalb von geschlossenen Räumen ist Feinstaub eine extreme Gefahr. Es gibt das Schwefeldioxid, das es dort noch mehr gibt als hierzulande. Es gibt die Abgase des Autoverkehrs und vor allem gibt es große, ungeplante Großstädte, die gerade in der Zeit nach 1945 explosionsartig gewachsen sind. Das muss man sich vor Augen führen. Das, was wir in Europa, in Nordamerika, so über einen längeren Zeitraum erlebt haben. Das Wachstum ist eigentlich viel langsamer als das, was wir in Großstädten des globalen Südens erlebt haben, das dann gerade bei der Luft sich zeigt, wie wenig da Kontrolle ist, wie wenig Probleme angegangen werden können, wie wenig auch Gemeinsinn es in solchen großen Städten geben kann, in denen viele Menschen buchstäblich ums tägliche Überleben kämpfen. Das wird einem da bewusst. Jede Luft, jede saubere Luft ist immer auch so ein Gesellschaftsvertrag, so ein Vertrag, den Menschen mit sich selber schließen.
Würden Sie denn zusammenfassend sagen, das 20. Jahrhundert war ein Jahrhundert des Rauchs?
Es war ein Jahrhundert, in dem sich der Rauch ständig verändert hat. Wir fangen an mit der Erfindung des Wortes Smog 1904, in der das Problem noch Problem ist von Kohle und Ruß. Wir kommen dann weiter von Staubproblemen, von Feinstaub, von Dieselpartikeln. Also Sie merken, Probleme werden nicht wirklich gelöst. Wir gehen sozusagen von manchen Problemen weiter zu den nächsten. Und wir haben immer noch einen Giftcocktail, der uns insbesondere bewusst wird, wenn wir eben mal in eine der Großstädte des globalen Südens gehen. Das ist eben eine Erinnerung dran, das ist nicht irgendwo anders, sondern das ist im Grunde genommen eine jüngere Version von etwas, was wir auch mal bei uns hatten.
Professor Frank Ükötter hat einen Lehrstuhl für Technik und Umweltgeschichte an der Ruhr-Universität Bochum und manchmal spielt da auch Rauch eine Rolle. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Ükötter.
Gerne.